Doch ihr es gehört. Und was ich damit meine, erfahren wir aus dem Predigttext, den wir heute miteinander betrachten wollen. Er steht in 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 11. Ich habe die Verse einfach überschrieben. Und wenn der Löwe brüllt. Petrus schreibt fast am Ende seines ersten Briefes, inspiriert durch den Heiligen Geist, an die verfolgten und zerstreuten Juden und Heidenchristen in Kleinasien folgende Worte. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Meine lieben Freunde, habt ihr den brüllenden Löwen letzte Woche gehört? Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört in der Geschichte von Manda aus dem Kongo. Diese Geschichte, die ich letzte Woche in dem Open Doors Gebetsbrief las und den ich euch auch weitergeleitet habe, weil Manda Christin geworden war. Wollte ihr eigener Mann sie töten. Er kam besoffen nach Hause und goss Benzin über sie und ihr stillendes Kind und zündete sie an. Nachbarn eilten zur Hilfe herbei, aber für das Baby kam alle Hilfe zu spät. Manda überlebte mit schweren Verletzungen. Das ist ein lautes Löwenbrüllen, wenn der Widersacher versucht, Nachfolger Jesu zu verschlingen. Aber ich habe den Löwen letzte Woche auch brüllen gehört durch die Krankheiten, die einige Geschwister gerade erleiden. Zurzeit sind einige Geschwister krank und leiden körperlich und seelisch. Und andere wiederum sind vielleicht nicht krank, aber haben aber ein anderes Leid zu tragen, eine Beziehungskrise oder sonstige Krise, werden angegriffen. Und wisst ihr, manchmal brüllt der Löwe auch in unseren Gedanken und versucht uns durch Sorgen und durch Ängste und durch Zweifel und durch Enttäuschungen einzuschüchtern, zu schwächen und zu verunsichern. Wenn der Löwe brüllt, was passiert dann? Wie sollen wir reagieren, uns ängstlich zurückziehen, davonlaufen, verzweifeln, resignieren? Gottes Geist gibt uns durch Petrus in unserem Text einige wertvolle Anweisungen. In Vers 6 und 7 höre ich ihn uns sagen, seid demütig, legt eure Sorgen ab. Beugt euch, oder wörtlich heißt es eigentlich, demütigt euch also unter die starke Hand Gottes. Es ist wichtig, dieser Anweisung zu folgen, wenn wir dem brüllenden Löwen widerstehen wollen. Wie schon gesagt, die Christen in Kleinasien erlebten damals eine schwere Zeit der Verfolgung. Sie wurden verachtet, diskriminiert, umgebracht. Und nun sagt Petrus im Grunde, selbst in diesen schwierigen und widrigen Umständen, rebelliert nicht gegen Gott, erhebt nicht eure Faust gegen Gott, sondern demütigt euch unter seine Hand. Die Hand Gottes ist ein Bild für das Handeln Gottes in der Geschichte. Sich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen, bedeutet, dass wir alles aus Gottes Hand nehmen. Er schickt und gebraucht auch Schweres in unserem Leben. Er gestaltet unser Leben, wie er Israels Geschichte gestaltet hat. Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, oder genauer gesagt zu seiner Zeit, wird er uns auch erhöhen. Das wird Gott tun, gerade an denen, die um Jesu willen leiden. Er wird uns erhöhen. Das kann schon jetzt in dieser Zeit sein, wenn es seine Zeit ist, aber ganz gewiss wird die endgültige Erhöhung geschehen in der Vollendung der Zeit in Gottes Ewigkeit. Weil wir wissen, dass das wahr ist, können wir uns unter die mächtige Hand Gottes stellen und alle unsere Sorgen und Nöte auf ihn werfen. Und sind diese Verse 6 und 7 in der NGÜ durch das Wort und, im Deutschen ist und ein Bindungswort, ein Bindewort. Also diese Verse sind mit und miteinander verbunden. Im Urtext sind sie eigentlich ein einziger Satz, beziehungsweise Vers 7 ist ein Nebensatz und wird nicht durch einen Punkt getrennt. Und deshalb wäre folgende Übersetzung genauer. Beugt euch oder demütigt euch, also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Merkt ihr, was hier eigentlich steht? Im Grunde sagt uns Petrus, wie wir uns demütigen können vor Gott. Wie sollen wir das tun? Wie sollen wir uns unter die mächtige Hand Gottes beugen? Die Antwort steht in Vers 7. Indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Wenn wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, dann ist das gelebte Demut vor Gott. Aber wenn wir uns in unseren Sorgen vergraben und vergrämen, dann ist das nichts anderes als eine Art, sich zu erheben, weil wir im tiefsten Innern dann Gott nicht ganz trauen. Das ist so, als würden wir sagen, ja Gott, ich vertraue dir zwar, dass du mich aus der ewigen Verlorenheit errettet hast, aber in diesen praktischen Dingen des Lebens, da muss ich mir selber helfen. Da muss ich selber zurechtkommen, da hilft mir keiner, da muss ich mir selbst vertrauen. Es ist eigentlich so paradox, sich Sorgen zu machen, und trotzdem haben wir alle damit so viel Mühe und so viel zu kämpfen. Der Löwe brüllt. Und wir sorgen uns. Und wenn wir der Sache auf den Grund gehen, dann merken wir schon, diese Sorgen, die sind eine Form von Zweifel. an der Macht Gottes. Ich finde es hochinteressant, dass das griechische Wort Sorge von seiner Wurzel her eigentlich Kopfdrehung bedeutet. Das haben wir hier schon mal erwähnt. Erinnert ihr euch noch? Kopfdrehung fand ich sehr spannend. Alles, was sich ständig in unserem Kopf dreht, sind oft falsche Sorgen, Befürchtungen, Ängste. Und sie können wie so ein Karussell sich in unserem Kopf immer schneller drehen. Aus was für Gedanken kann so ein Sorgenkarussell bestehen? Und ich mache mir Sorgen, wie ich meine Schulden abbezahlen kann. Ich mache mir Sorgen um meinen Job. Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Wie werden sie sich entwickeln? Hoffentlich geraten sie nicht auf die schiefe Bahn. Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Wenn ich krank bin, dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich kein Geld mehr verdienen. Ich mache mir Sorgen angesichts des Älterwerdens und wegen meiner vielleicht nicht ausreichenden Rente. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Wer weiß, was alles noch kommen wird. Wir leben doch in einer so verrückten Zeit. Ich mache mir Sorgen um unser Land. Vielleicht werden wir alle noch islamisiert. Sorgen. Sie versuchen uns gefangen zu nehmen und zu entmutigen, und diese Kopfdrehungen, sie rauben uns die klare Besinnung. Sie dringen ständig auf uns ein und sie werden uns überschwemmen und mitreißen, wenn wir Gottes Geist nicht erlauben, unseren Blick in eine ganz andere Richtung zu lenken. Petrus wusste, dass wir auch als Christen nicht immun sind gegen Sorgen, und deshalb spricht er dieses Thema am Schluss seines Briefes hier an. Und er wusste auch, dass ein großes Hindernis in unserem Leben, demütig andere vor uns zu stellen oder andere höher zu achten als uns selbst, eben die berechtigte Frage ist: Wer wird sich aber um mich sorgen? Komme ich da nicht zu kurz? Und er beantwortet diese Frage ganz klar: Gott wird für dich sorgen. Deshalb wirf deine Sorgen auf ihn. Merken wir, liebe Geschwister, unsere Sorgen auf Gott zu werfen, ist eigentlich ein Weg zur Demut, weil wir dadurch befreit werden, uns nicht ständig um uns selbst zu drehen, und weil wir dann überhaupt wieder fähig sind, auch die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen oder zu sehen. Wir werden also hier aufgefordert, unsere Sorgen ständig auf Gott zu werfen, sie auf ihn zu schleudern, heißt es eigentlich wörtlich. Und ich finde, die Zeitform hier im Urtext ist auch ganz wichtig, denn sie macht deutlich, das ist ein andauernder Vorgang. Wir dürfen und müssen das also immer wieder tun. Jeden Tag, von Montag bis Sonntag: Herr, hier hast du auch diese Sorge. Ich schleudere sie jetzt auf dich, ich lasse sie los und verlasse mich ganz auf dich. Und dann fährt Petrus fort und fordert uns in Vers 8 auf, besonnen und wachsam zu sein. Denn die Sorgen können einem den Kopf so verdrehen, dass man keinen nüchternen Blick mehr hat. Habt ihr schon mal versucht, ganz schnell eine Minute den Kopf zu drehen, so quasi? Das könnte man jetzt hier mal probieren. Nachher seid ihr alle schwindlig, Keiner kann mehr klar sehen. Es ist, als hätten wir alle einen Rausch. Wenn du eine Minute lang den Kopf so drehst. Und Petrus sagt, es gibt so etwas wie einen Sorgenrausch. Und deshalb hier die Aufforderung, seid wachsam. Die Bedrohung ist groß. Seid besonnen. Seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Die Bedrohung ist nicht zu unterschätzen. Der Teufel ist unser Feind. Und das Wort hier, das in der NGÜ mit Feind übersetzt wird oder wurde, das stammt eigentlich aus der Gerichtssprache und beschreibt einen Ankläger. Der Teufel ist also auch der Ankläger, der Verleumder der Christen. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann kann uns der Teufel nicht mehr vor Gott verklagen, aber er hetzt Menschen zu falschen Anklagen gegen die Christen auf. Und das führt dann ins Leiden. Und Petrus beschreibt also unseren Feind als den Teufel, als brüllenden Löwen. Und wir fragen uns, was will er mit diesem Bild von diesem brüllenden Löwen, der uns verschlingen will, vermitteln? Übrigens, der Teufel, der wird ja in der Bibel auch noch mit anderen Bildern beschrieben. Was wäre noch so ein Bild für den Diabolus, den Satan? Engel des Lichts, Widersacher, ganz am Anfang, die Schlange, ganz subtil und heimtückisch, wie so eine Schlange versucht er sich an uns heranzuschleichen, um uns zu verführen, dass wir an Gottes Güte, an seiner Liebe zweifeln. Und da hinten klang es schon an, als Engel des Lichts kann er auch erscheinen und Menschen im geistlichen Bereich betrügen oder versuchen. Hier in diesem Text wird er als brüllender Löwe beschrieben. Und mit dem Bild wird Petrus nicht die Hinterlistigkeit des Teufels unterstreichen, glaube ich, sondern seine Macht, mit der er uns bedroht. Um was für eine Macht geht es hier genau? Was für eine Macht hat der Teufel? Nun, die Antwort, wir finden sie hier in Vers 9. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt im Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Mit anderen Worten, wie ein brüllender Löwe will Satan die Christen durch Verfolgung und Leiden in Angst und in Schrecken versetzen. Er will sie auseinanderscheuchen, in Panik bringen, sodass er den Einzelnen, den Schutzlosen dann verschlingen kann. Also der brüllende Rache des Löwen sind die Leiden der Christen in dieser Welt. Und ich glaube, einen ähnlichen Gedanken finden wir auch in dem Brief an die Gemeinde von Smyrna. In Offenbarung 2, Vers 10 sagt Jesus zu der Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Er wird also einige Christen ins Gefängnis werfen und einige werden dort sterben. Aber wenn sie treu sind bis zum Tod, oder wie Petrus sagen würde, wenn sie im Glauben widerstehen, werden sie mit dem Siegeskranz des ewigen Lebens belohnt werden. Ich würde sagen, diese Parallelstelle hier, die macht deutlich, wenn wir dem Teufel im Glauben widerstehen, bedeutet das nicht, dass er uns nicht töten kann. Er kann uns töten, wenn Gott es ihm erlaubt. Aber er kann uns keinen endgültigen Schaden anrichten. Wer wachsam und besonnen bleibt, erkennt also die große Bedrohung, der unterschätzt nicht die Macht des Teufels. Der weiß, der Teufel brüllt nicht nur, sondern er sucht ernsthaft, wen er verschlingen kann. Er will den Glauben der Christen durch Leiden schwächen. Er will unseren Glauben zerstören. Und wenn er es nicht tun kann durch Leiden um des Evangeliums willen, das uns zur Prüfung wird, so wie bei Manda aus dem Kongo, dann kann es eine andere Form des Leidens sein, durch die wir geprüft werden. Eine Krebserkrankung oder eine Konfliktsituation, eine Beziehungskrise. Letztlich benutzt der Teufel jede Form von Leiden, um unseren Glauben an der Güte Gottes zu torpedieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas lest. Steht in der Bibel. Bei mir werfen solche Texte, solche Worte, die inspiriert wurden durch den Heiligen Geist, immer mehr Fragen auf. Je mehr ich mich in dieses Wort vertiefe. Eine davon wäre zum Beispiel, dass wir uns fragen, wo liegt nun die eigentliche Ursache unseres Leidens? In 1. Petrus 4, Vers 17, also ein Kapitel davor, da lesen wir, dass das Leiden der Christen auch Gericht Gottes sein kann. Gott hält Gericht und er beginnt an seinem eigenen Haus. Und in unserem Text lesen wir, dass Leiden auch davon kommt, dass der Teufel uns angreift wie ein brüllender Löwe. Worin liegt jetzt die Ursache des Leidens? Bei Gott oder bei Satan? Ich glaube, bei beiden. Das ist übrigens nichts Neues. Denken wir doch nur an die Hiobsgeschichte. Es ist der Teufel, der ihm dieses ganze Leid unmittelbar zufügt. Aber letztendlich ist es Gott, der den Glauben des Hiobs durch Leiden prüft oder auch läutert, dass der Hiob Gott letztlich in einer ganz neuen, innigen Weise kennenlernt und anbetet. Gegen Ende des Buches, da lesen wir, wie er ruft: Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Oder denken wir an Paulus in 2. Korinther 12, da spricht er von einem Dorn im Fleisch, der ihm von Gott gegeben wurde, damit er sich nicht überhebt. Und im gleichen Atemzug nennt er diesen Dorn im Fleisch einen Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Meine Lieben, Gott hat einen Plan. Und sein Plan schließt manchmal auch Dinge ein und Ereignisse ein, die wir nicht ganz verstehen können, die Gott zulässt in unserem Leben, um seine Absichten zu erfüllen. Und es ist wahr, der Satan hat Macht. Er ist eine große Bedrohung, aber er ist nicht allmächtig. Allein Gott ist allmächtig. Er hat die absolute Kontrolle über alle Ereignisse und mit allem verfolgt er seine Absichten. Wir können das auch so sagen, egal wie real und schrecklich Satan in dieser Welt auch sein mag, egal wie laut der Löwe durch Leiden und Tod brüllen mag, bleibt er doch dem höchsten Willen Gottes untergeordnet. Luther hat das mal sehr pointiert ausgedrückt mit diesem Satz, auch der Teufel ist Gottes Teufel. Mit anderen Worten, er kann nichts tun, ohne dass Gott es zulässt. Er versucht zu verschlingen, zu zerstören, zu zerstreuen. Seine Absicht ist es, durch sein Brüllen die Menschen zu verführen, dass sie an Gott zweifeln und an ihrem Glauben Schiffbruch erleiden. Und deshalb hat er große Freude, wenn Leiden und Verfolgung sich austoben, wenn Christen gefoltert und getötet werden. Gott dagegen, er erlaubt dem Satan, wie bei Hiob, uns in solche schwierigen Umstände zu führen, aber er ist voller Mitleid und Erbarmen. Und er leidet mit uns in diesen schmerzvollen Situationen. Und zugleich gebraucht er sie auch, um seine Absichten zu erfüllen, nämlich um uns zu verändern, um uns mehr zu sich selbst zu ziehen und uns vorzubereiten auf die Herrlichkeit. Das letzte Wort hat immer Gott und nicht der Teufel. Für mich hat dieses Bibelwort auch noch eine andere Frage hochkommen lassen, und zwar: Ist es möglich, dass echte Christen dann doch noch vom Teufel verschlungen werden? Wenn diese Bedrohung des Satans so groß ist, kann es sein, dass Christen ihr nicht standhalten und doch noch in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden? Ich persönlich glaube, dass Christen, die vom Geist Gottes erfüllt und wiedergeboren sind, nicht vom Teufel verschlungen werden können, denn sie widerstehen fest durch den Glauben. Gott sagt uns das auch durch Petrus in 1. Petrus 1, Vers 5, dass wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Und diese wunderbare Wahrheit, dass Gott seine Kinder bewahrt und sie ans Ziel bringt, die finden wir in vielen anderen Stellen der Schrift. Es ist eine Verheißung, Gott wird uns sicher durch diesen Dschungel der Welt führen und uns davor bewahren, vom Teufel verschlungen zu werden. John Bunyan beschreibt diese Wahrheit sehr schön in seinem Klassiker Die Pilgerreise, immer noch erhältlich, immer wieder neu aufgelegt, eine Allegorie, eine zeitlose Geschichte. Ich mag sie einfach, weil sie so einfach ist und doch geistliche Wahrheiten manchmal so bildhaft schön beschreibt. Und da ist der Christ unterwegs von der Stadt Verderben zu dem Berg Zion. Das ist die Reise, die wir alle machen. Das ist eine Reise, die jeder Christ zurücklegen muss auf diesem schmalen Weg des Glaubens. Und er ist gerade dabei, den Berg der Beschwerde zu besteigen, als ihm zwei Männer in Eile entgegenlaufen. Der eine heißt furchtsam und der andere misstrauisch. Und sie haben die beschwerliche Reise aufgegeben, denn sie wurde einfach für sie zu gefährlich. Und da lesen wir: Ja, sagte Misstrauisch, gerade vor uns lagen ein paar Löwen im Weg. Ob sie schliefen oder wachten, wissen wir nicht. Wir konnten aber nicht anders denken, als dass sie uns in Stücke zerreißen würden, wenn wir in ihre Nähe kämen. Und so liefen die beiden wieder den Berg hinunter. Hinunter geht es ja sowieso immer einfacher. Zurück in die Stadt Verderben. Und ich glaube, sie symbolisieren in der Allegorie Bunyans diejenigen, die zwar etwas so vom Glauben geschmeckt haben, die von diesem Glauben der Christen begeistert sind, aber die nicht wirklich den Geist in sich haben und neues Leben. Und dann geht Christ weiter auf diesem engen Weg und kurz bevor er zu dem Palast prachtvoll kommt, da sieht er tatsächlich zwei brüllende Löwen, die ihm den Weg versperren. Und er sagt dann, nun stoße ich auch auf die Gefahr, durch die misstrauisch und furchtsam sich haben zurücktreiben lassen, dachte er. Und dann fügt Bunyan da in Klammer ein, die Löwen waren angekettet, aber er sah die Ketten nicht. Voll Angst blieb er stehen. Und da er vor sich nichts sah als den Tod unter den Zähnen dieser reißenden Tiere, war er im Begriff umzukehren. Dies bemerkte der Pförtner, dessen Name Wachsam war, von seinem Häuschen aus und rief ihm deshalb zu: Ist deine Kraft so gering? Fürchte dich nicht vor den Löwen, sie sind an Ketten und liegen deshalb hier, um den Glauben der Pilger zu prüfen. Halte dich mitten auf dem Weg und sie werden dir kein Leid antun. Zitternd ging er vorwärts, indem er sich genau nach dem Rat des Pförtners in der Mitte hielt. Die Löwen brüllten ihn an, aber sie verletzten ihn nicht. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, wenn der Weg eng wird und auch wir die Löwen sehen, dass wir dann die innere Stimme des Geistes hören, die uns erinnert: Fürchte dich nicht vor den Löwen. Sie sind angekettet. Sie können nur so weit vorkommen, wie Gott es will. Und wenn der Löwe brüllt und uns die Zähne zeigt, indem er uns in irgendwelche unmöglichen, leidvollen, schwierigen Umstände führt, wenn er uns angreift und uns versucht mit Gedanken wie: Siehst du, Gott ist nicht so gut, wie du denkst. Guck doch mal, in was für eine miese Lage er dich gehen lässt. Was er in deinem Leben zulässt. Was bist du doch für ein elender Mensch? Kann das ein Gott der Liebe sein? Deine Kinder kümmern sich nicht mehr um dich. Du hast Krebs, du bist arbeitslos, du bist einsam, du bist geschieden, deine Ehe ist kaputt. Gott ist nicht so gut, dass du ihm vertrauen kannst. Wenn er uns so anbrüllt und uns verschlingen will, dann können wir durch den Geist Gottes antworten: Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Gott hat uns in seinem Wort nicht verheißen, dass er alle unsere Wünsche erfüllt, aber er hat uns versprochen, dass er uns nie verlassen wird. Er hat uns zugesagt, dass er uns ans Ziel bringt, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Geschwister, wenn wir dem altbösen Feind so begegnen, widerstehen wir ihm fest im Glauben. In der alten Kirchentradition nannte man das Abrenunciatio. Wir haben am Mittwoch in der Gemeindegebet darüber auch nachgedacht. Abrenunciatio, ich widerstehe im Namen Jesu. Ich widersage dem Bösen und all seinem Werk. Satan hat kein Anrecht auf mich. Ich gehöre Jesus Christus und auf dieser Grundlage kann ich feststehen. Und da bringt es nichts, mit dem Löwen herumzuflirten und dem schön zuzureden. Es hilft nur eins, Abrenunciatio. Ich widerstehe. Ich stelle mich ganz auf dieses Fundament. Jesus Christus ist Sieger und ich gehöre ihm und du hast kein Anrecht auf mein Leben. nach dem Aufruf, seid wachsam, die Bedrohung ist groß, folgt dann in Vers 10 und 11 eine Verheißung, die uns noch einmal bestätigt, worin unsere Sicherheit liegt. Ich habe sie so zusammengefasst: Seid gewiss, Gott ist größer. Vier Ermutigungen werden uns hier zugerufen. Als erstes erinnert uns Petrus daran, dass unser Gott der Gott aller Gnade ist. Er ist der Gott aller Gnade. Er hat uns zu sich gezogen. Er hat uns geliebt. Und ganz gleich, wie schwer unser Leid auch sein mag, eines dürfen wir sicher wissen: Wir sind überreich beschenkt, denn das größte Problem unseres Lebens, unser Schuldproblem, ist gelöst. Gott sieht uns in Christus und in ihm stehen wir in der Gnade. Und in ihm erfahren wir Gnade um Gnade. Der dreieinige Gott ist der Gott aller Gnade und er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Das ist das zweite Trostwort hier. Er will mit uns in aller Ewigkeit Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir uns an dem, wer er ist, an seiner unermesslichen Hoheit und Schönheit ewig erfreuen. Hier tun wir es gemeinschaftlich punktuell, jeden Sonntag im Lobpreis. Aber Gott will, dass wir das immer tun, in der Ewigkeit, werden wir uns immer an seiner Größe und Schönheit ungestört, ohne dass unser Blick durch irgendetwas verdunkelt wird, erfreuen. Was ist das für eine wunderbare Verheißung? Alles, was mit Gottes Gnade beginnt, führt zu dieser Herrlichkeit. Und wenn Gott uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, dann wird er uns auch durch alle Schwierigkeiten hindurch zu dieser Herrlichkeit führen. Dann folgt noch dieser Trost der Zeitangabe. Er begrenzt unser Leiden, es ist begrenzt, es ist kurz verglichen mit der ewigen Herrlichkeit. Das Gleiche, was der Paulus im 2. Korintherbrief auch schon schrieb: Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und die vierte und letzte Ermutigung lautet, dass Gott das Leiden benutzt, um uns geistlich zu formen und zu festigen, wie so ein Bildhauer aus einem groben Stein ein Kunstwerk erarbeitet. So arbeitet auch Gott an uns, um uns seinem Sohn, den er unbeschreiblich liebt, ähnlicher zu machen. Und er stärkt uns dabei, gerade auch durch manches Leiden werden wir fester im Glauben. Und wenn der Teufel meint, dass er durch sein Brüllen, durch die Leiden, die er uns zufügt, schwächen und erschöpfen kann, dann hat das im Grunde genau den gegenteiligen Effekt, wenn wir nah an Gott bleiben, dann werden wir gestärkt. In unserem Durchhaltevermögen werden wir gestärkt. Wir erfahren, wie Gott uns die nötige Kraft gibt. Das ist hier verheißen. Und in dem Leiden und durch dieses hindurch wird er unsere Füße auf festen Boden stellen oder uns gründen. Das heißt, wir können auf diesem sicheren Fundament, auf dem Grund, der Jesus Christus selbst ist, sicher stehen. Seid demütig, legt eure Sorgen ab. Das war so die erste Aufforderung an uns heute Morgen. Und das will ich mehr lernen, liebe Geschwister. Ich bin da nach all den Jahren Nachfolge noch nicht fertig. Jede Woche habe auch ich damit zu kämpfen und ihr sicherlich auch. Die Sorgen loszulassen, abzulegen und uns so unter die mächtige Hand Gottes zu unterstellen, zu beugen und zu demütigen. Seid wachsam, die Bedrohung ist groß, erinnert uns Petrus als zweites. Der Teufel ist kein Kätzchen, Und wir dürfen seine Machtspielchen, sein Brüllen nicht unterschätzen. Aber wir können durch Gottes Hilfe widerstehen. Ab Renunziatio, im Namen Jesu. Und wenn der Löwe brüllt, ruft uns Gottes Wort zu: Seid gewiss, Gott ist größer. Er wird in der Schrift verglichen auch mit einem Löwen, der Löwe von Juda. Aslan ist viel stärker. Und er bringt uns ans Ziel. Er wird uns durch alles Leiden hindurch bewahren und unseren Glauben stärken und uns Kraft verleihen und unsere Füße auf festen Boden stellen. Weil wir das wissen, können wir freudig in den Lobpreis des Petrus einstimmen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ich möchte die Predigt beenden mit einem Gedicht, ebenfalls von John Bunyan, aus der Pilgerreise. Kein moderner Poetry Slam, aber ein Gedicht aus alter Zeit, vielleicht auch ein bisschen in altem Deutsch. Aber es fasst die Botschaft dieser Predigt sehr gut zusammen. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Selig, wer den Lauf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Überschwänglich ist der Lohn, der bis in den Tod getreuen, die der Lust der Welt entflohen, ihrem Heiland ganz sich weihen, deren Hoffnung unverrückt nach der Siegeskrone blickt. Auf den Mitgenossen, geht mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesum, wacht und fleht, dass Gott selbst zum Kampf uns rüste, der im Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesum Christ. Wollen wir nochmal gemeinsam diesen Lobpreis am Ende der Predigt jetzt aussprechen? Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.